Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schöne und Partner. An der Stimme hören Sie es schon, ich bin Philipp Lukas, Steuerberater und Partner an unserem Frankfurter Standort und darf Sie heute durch unsere Juli-Folge begleiten. Die EM ist mitten im Rollen und wir haben auch wieder steuerliche Themen mitgebracht, weil der Gesetzgeber vor der Sommerpause auch noch ein bisschen gerollt ist und hat nochmal ein paar Themen in die Pipeline gebracht. Und ja, weil es wieder extrem viel ist, bin ich auch diesmal wieder froh, dass ich nicht alleine bin, sondern wir sind zu dritt. Ich gucke nach links, da ist die Nathalie Sieb, Steuerberaterin, wieder dabei. Nathalie, schön, dass du dabei bist.
Hallo Philipp, danke, dass ich dabei sein darf.
Und unser Allstar, wieder aus München angereist, trotz Heuschnupfen sehr hoch anzurechnen, Frank Schöner aus München. Grüß dich.
Servus Philipp, freue mich auf die Folge.
Schön, dass du dabei bist. Genau, wir springen direkt in die Steuerpolitik. Da war ein bisschen was los. Man merkt, dass es so langsam Richtung Sommerpause geht. Ein paar Sachen wurden jetzt kurzfristig noch verabschiedet, beziehungsweise im Juni versucht abzuschließen. Der erste Punkt, der hier zu erwähnen ist, das Jahressteuergesetz 2024. Da hatten wir ja den Referentenentwurf in der letzten Folge schon vorgestellt. Der wurde jetzt am 5.6. vom Bundeskabinett beschlossen. Das heißt, Gesetzgebungsweg ist eigentlich soweit eingebracht. Die nächsten Schritte sind dann, dass der Bundestag und der Bundesrat entsprechend verabschieden bzw. zustimmen müssen. Das sollte dann soweit alles in die Pipeline gegeben worden sein, dass das bis Ende des Jahres klappt. Früh oder zu früh freuen wollen wir uns natürlich nicht, weil wir haben ja gesehen beim Wachstumschancengesetz, dass da noch der ein oder andere Querschläger kommen kann. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass das hier bis Ende des Jahres klappt. Was hier noch hervorzuheben ist, es gab noch eine Ergänzung, die ganz erfreulich ist. Und zwar gibt es jetzt ein Mobilitätsbudget von 2.400 Euro, das heißt 200 Euro pro Monat, das an jeden Mitarbeiter gewährt werden kann und das dann auch nach 40 ESTG pauschal besteuert werden darf. Das wollten wir hier nochmal hervorheben. Ja, und falls ich da jetzt nochmal was tun sollte, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, sondern dass das jetzt so bleiben sollte, dann werden wir das im Dezember in der letzten Folge dann auch nochmal aufgreifen, dass man dann auch für das neue Jahr gut gerüstet ist. Ja, verlassen wir den nationalen Bereich, gehen wir noch schnell in den internationalen Bereich der Steuerpolitik. Da hat sich einiges getan, da war die OECD sehr, sehr fleißig. Wir hatten ja im März bereits erwähnt bzw. berichtet, dass hier zu Pillar 1 was gekommen ist. Und hier gab es jetzt eine ergänzende Guideline bzw. ein paar Leitlinien, weil die OECD oder das Inclusive Framework, die waren uns hier noch drei Anwendungsfragen schuldig, beziehungsweise die sollten jetzt noch adressiert werden durch das Inclusive Framework. Und zwar war das die Veröffentlichung eines separaten qualitativen Kriteriums für den Amount B. Und da hat noch was gefehlt mit der Definition zu den Low Capacity Jurisdictions, das heißt die Staaten mit den geringen steuerbehördlichen Kapazitäten. Und es musste noch definiert werden, was denn als Qualifying Jurisdiction qualifiziert wird. Zu den Punkten 2 und 3 wurde jetzt Stellung genommen. Punkt 1 bleibt weiterhin schuldig. Das heißt, da wird noch was kommen von der OECD. Vermutlich jetzt auch noch im Sommer, wenn es gut läuft. Und da nur der Hinweis, schauen Sie sich das auf jeden Fall schon mal an. In den Leitlinien wurden jetzt die Staaten für die Qualifying Jurisdictions genannt. Das sind insgesamt 132 bzw. 135 Staaten, die da aufgeführt werden. Und bei den Covered Jurisdictions, das sind jetzt insgesamt 66 Staaten, die hier aufgenommen wurden. Und da hat die OECD auch noch deutlich Stellung genommen und hat gesagt, dass hier eine innerstaatliche Umsetzung von Amount B nicht als Verpflichtung angesehen wird, wenn jetzt ein solcher Staat auf dieser Liste genannt ist. Aber es gab da auch erfreuliche Nachrichten, zumindest für die OECD, weniger für die Steuerpflichtigen, dass hier Argentinien, Brasilien, Costa Rica, Mexiko und Südafrika, also über den kompletten Erdball verteilt, dass die Interesse an der Einführung von dem Amount B bekundet haben. Von Seiten der OECD wird dann eine Überprüfung alle 5 Jahre stattfinden, ob die Staaten weiterhin dort aufgeführt werden müssen. Das heißt, da wird es dann regelmäßig Änderungen geben. Und die werden wir natürlich auch hier regelmäßig dann aufnehmen und berichten. Dann gab es noch eine Änderung bei Pillar 2, beziehungsweise hier gab es noch eine Veröffentlichung, die noch ganz interessant ist. Hier gab es die vierten Verwaltungsleitlinien oder Verwaltungsguidelines, auf Englisch genannt Agreed Administrative Guidance, die Nummer 4 mit 144 Seiten insgesamt. Da wurden relativ viele Ausführungen gemacht, die jetzt entsprechend bei der Umsetzung des globalen Mindeststeuergesetzes dann entsprechend helfen sollen. Und da habe ich jetzt mal so ein, zwei Punkte rausgenommen, die jetzt ganz interessant sind, die auch zu erwähnen sind. Und zwar wird jetzt hier die Anwendung der Rücknahmeregelung, diese Recapture Rule, beschrieben. Das ist für die latenten Steuerschulden inklusive ja, von Leitlinien zur Kategorisierung und Methoden zur Überprüfung der Rückabwicklung von latenten Steuerschulden innerhalb der letzten 5 Jahre oder innerhalb des 5-Jahres-Zeitraums werden hier Ausführungen gemacht. Das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, weil hier ein vereinfachtes Verfahren vorgeschlagen wird. Und was hier noch hervorzuheben ist, sind insbesondere ja, Beispiele für die Anleitung zur Allokation von Steuern zwischen Stammhaus und Betriebsstätte oder auch bei hybriden Einheiten und transparenten Strukturen. Das heißt, da werden relativ viele Beispiele gemacht, die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, weil das im Zweifel dann, sag ich mal, die Umsetzung ein Stück weit erleichtern kann oder soll. Und darauf hinzuweisen ist noch auf ein gesondertes Q&A-Dokument. Also hier werden Fragen und Antworten von der OECD bereitgestellt. Und hier werden auch nochmal ein paar Beispiele genannt, insbesondere zu Mechanismen und auch, wie gesagt, die hybriden Einheiten oder die Betriebsstättenstrukturen werden da nochmal aufgeführt. Das heißt, hier werden auf jeden Fall nochmal ein paar Hilfestellungen gegeben. Schauen Sie sich das gerne an, wenn Sie von Pillar 1 und Pillar 2 betroffen sind. Wie gesagt, die Guidelines, die sollen da ein Stück weit den Steuerpflichtigen ja zur Seite nehmen, beziehungsweise eben die Leitlinien vorgeben, wie das Gesetz umzusetzen ist. Und der Gesetzgeber hat dann jetzt noch ja nach der Sommerpause bis Ende des Jahres Zeit, das entsprechend in ein Änderungsgesetz zum globalen Mindeststeuergesetz einzugießen. Das wird ein sportliches Restprogramm, aber ich denke, bis Ende des Jahres sollten die das hinkriegen. Und ja, falls Ihnen im Sommerurlaub jetzt langweilig werden sollte oder während der Europameisterschaft, schauen Sie sich die 144 Seiten gerne mal an. Dann sind Sie da auch gut abgeholt. Dann beschließen wir erstmal den steuerpolitischen Teil. Das war es erstmal von der Seite. Und nach einem kurzen Pauseneinspieler starten wir dann direkt mit der Schenkungssteuer durch. Gehen wir in den Bereich der Schenkungssteuer. Hier gab es ein BfH-Urteil vom 28. Februar 2024, was jetzt kürzlich veröffentlicht wurde, Frank. Da geht es um den Freibetrag bei der Übertragung von Vermögen auf eine Familienstiftung. Was hast du uns damit gebracht?
Genau, das ist ja ein recht beliebtes Instrument, vor allen Dingen bei Unternehmern, dass das Eigentum oder die Firmenanteile auf eine Familienstiftung übertragen werden. Und hier in der Entscheidung ging es darum, welcher Tarif bzw. welche Freibeträge anzuwenden sind, denn die Übertragung auf die Stiftung gilt ja als Stiftungsgeschäft unter Lebenden, unterliegt als solcher der Schenkungssteuer und der Tarif bzw. die Freibeträge bestimmen sich nach dem entferntest berechtigten Begünstigten. Ja, so eine Familienstiftung begünstigt und versorgt ja die Angehörigen der Familie des Stifters und deren Nachkommen. In dem zu entscheidenden Fall war es so, dass die Stiftung versorgen sollte den Stifter und seine Frau, die Tochter und weitere Abkömmlinge, wenn die vorhergehenden Generationen nicht mehr existieren. Und jetzt stellte sich die Frage, wer ist denn nun der entfernte Berechtigte von dem Stifter? Ist das die Tochter oder sind das die weiteren Abkömmlinge, obwohl die noch gar nicht geboren waren und noch gar nicht feststand, ob die überhaupt jemals eine finanzielle Unterstützung erhalten werden? Und das Finanzamt sah das so, dass als entferntest Berechtigter hier die hypothetischen Nachkömmlinge zu werten sind. Und der BfH hat das letztendlich bestätigt und hat gesagt, ja, es kommt abstrakt auf den entferntest Berechtigten an. Und das sind eben im Zweifel dann die Enkel oder Urenkel, obwohl die noch gar nicht geboren sind und obwohl noch gar nicht feststeht, ob die überhaupt jemals eine finanzielle Zuwendung von der Stiftung erhalten werden. Und damit gab es eben hier in dem Fall keinen Freibetrag von 400.000, sondern nur von 100.000. Also da bei entsprechenden Gestaltungen drauf achten, selbst die abstrakte Erwähnung bzw. Miteinbeziehung späterer Abkömmlinge oder weiterer Personen kann eben dann zu ungünstigen schenkungssteuerlichen Folgen führen.
Ja, da muss man dann genau aufpassen, wie man das dann entsprechend bezeichnet in dem Satzungsvertrag. Und ja, die Familienplanung ist natürlich dann auch vom Finanzamt schon vorweggegriffen, falls man das zu ungenau formuliert. Von daher hier Augen auf. Dann verlassen wir den Bereich der Schenkungssteuer, gehen wir in den Bereich der Grundsteuer. Hier haben sich einige Themen ergeben jetzt im letzten Monat. Und zwar fangen wir da direkt mit dem ersten von drei Themen an. Hier gibt es einen Fragen-Antworten-Katalog zur neuen Grundsteuer, das BMF veröffentlicht hat.
Ja, das Bundesministerium der Finanzen hat einen Fragen-Antworten-Katalog zur neuen Grundsteuer veröffentlicht. Dieser richtet sich an steuerliche Laien. Und in den FAQs äußert sich das BMF zur Grundsteuer allgemein, zur Reform der Grundsteuer, zur Steuererklärung und zum Bescheid und zu den weiteren Schritten. Und den Fragen- und Antwortenkatalog findet man auf der Homepage des BMF veröffentlicht. Und ab dem 1. Januar 2025 wird die Grundsteuer auf Grundlage der neuen Regeln und neuen Hebesätze der Gemeinden erhoben. Und hierzu im Anschluss hat die Hessische Steuerverwaltung den Kommunen Hebesatzempfehlungen für die Grundsteuer A und B für das Jahr 2025 mitgeteilt. Zielsetzung der Empfehlung ist die aufkommenssteuerneutrale Umsetzung der Grundsteuerreform. Und die Hebesatzempfehlungen werden auch ebenfalls auf der Homepage der Hessischen Steuerverwaltung vorgestellt und stehen da einmal als Download bereit und als interaktive Karte. Der aktuell gültige Hebesatz für Frankfurt beispielsweise bei der Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke beträgt nach jetzigem Stand 500% und es wird eine Anpassung um plus 354% empfohlen, sodass im Ergebnis eine Hebesatzempfehlung hier ausgesprochen wird auf 854 Prozentpunkte, die berechnet worden ist.
Ja, da bin ich mal gespannt, ob die Gemeinden und Kommunen sich auch wirklich dran halten, weil das ja doch ein schönes Tool war, dann entsprechend ein bisschen Geld in die Kassen zu spielen. Sind wir mal gespannt, ob die Empfehlung dann auch genau 1:1 umgesetzt wird. Da bleiben wir auf jeden Fall dran, aber ja, wir kriegen es ja alle mit in den Nebenkostenabrechnungen und als Hausbesitzer. Von daher sind wir da gespannt, was dann ab 2025 auf uns zukommt. Genau, du hast das zweite Thema mit den Hebesatzempfehlungen für Hessen schon vorweggenommen. Und das dritte Thema, was wir noch haben, ist eine ADV bei der Grundsteuerwertfeststellung im sogenannten Bundesmodell. Da gab es ein BFH-Urteil, ein aktuelles.
Genau, es gibt einen BFH-Beschluss vom 27. Mai. Der wurde am 13. Juni veröffentlicht. Und der behandelt die verfassungskonforme Auslegung der Bewertungsvorschriften nach den Paragraphen 218 fortfolgende des Bewertungsgesetzes in der neuen Fassung quasi des Grundsteuerreformgesetzes. Und im vorhergehenden Finanzgerichtsverfahren hatte das Finanzgericht Rheinland-Pfalz zu Recht den angefochtenen Feststellungsbescheid über den Grundsteuerwert von der Vollziehung ausgesetzt. Und die wesentlichen Punkte des Beschlusses beinhalten zum einen die Verfassungskonformität der Bewertungsvorschriften. Also die Bewertungsvorschriften der Grundsteuerreform sind verfassungskonform auszulegen, sodass ein Nachweis eines niedrigeren Gemeinwerts möglich ist. Und dies muss in der Regel belegt werden, dass der wirtschaftliche Wert erheblich unter dem festgestellten Grundsteuerwert des Finanzamts liegt. Zum anderen auch das Kriterium für niedrigeren Wert. Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs muss der festgestellte Wert des Finanzamts den nachgewiesenen niedrigeren Gemeinwert um mindestens 40% übersteigen, sodass eine Korrektur zu rechtfertigen ist. Und dann gibt es noch den Aspekt der Verwaltungskompetenz der Landesfinanzbehörden. Die Feststellung des Grundsteuerwerts war in diesem Fall eine Angelegenheit der Abgabenordnung und fiel auch in die Verwaltungskompetenz der Landesfinanzbehörden. Das vorinstanzliche Finanzgerichtsverfahren kam ja aus Rheinland-Pfalz, wo für die Berechnung der Grundsteuer das Bundesmodell zugrunde gelegt wird. Und es bleibt eben offen, ob der Paragraph 33 der Finanzgerichtsordnung auch bei abweichenden landesgesetzlichen Regelungen zur Grundsteuer überhaupt greift. Im Streitfall blieb weiterhin offen, ob es verfassungsrechtliche Zweifel hinsichtlich einer gleichheitsgerechteren Bewertung gibt. Und zusätzlich gibt es auch eine Parallelentscheidung vom gleichen Datum, vom 27. Mai diesen Jahres, die eine ähnliche Fragestellung beinhaltet. Als Zusatzanmerkung vielleicht noch, das Finanzgericht Düsseldorf hatte in einem Beschluss vom 10. Mai dieses Jahres eine weitergehende Aussetzung der Vollziehung wegen möglicher Verfassungswidrigkeit der Bewertungsvorschriften mangels eines besonderen berechtigten Aussetzungsinteresses abgelehnt.
Ja, perfekt. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Ja, von unserer Seite, wir hatten ja auch in den letzten Folgen schon immer empfohlen, möglichst die Bescheide offen zu halten, sofern dann jetzt hier das Bundesmodell angewandt wird. Das heißt, da kann man sich dann auch gerne hinten dranhängen und im Zweifel, wenn man denn möchte, dann auch die ADV beantragen, sodass man dann hier entsprechend auch ja, in den Begünstigungskreis fällt, falls da irgendwas zugunsten der Steuerpflichtigen entschieden wird. Kommen wir vom Bereich der Grundsteuer mit unseren drei aktuellen Themen, die sich jetzt im Juni ergeben haben, direkt in den Bereich der Körperschaftssteuer. Hier gab es ja den Klassiker oder den Dauerbrenner, den 8c KStG in der alten Fassung. Und wie weit der auf 15a abstrahlen könnte, berichtet uns jetzt der Frank.
Ja, ein erfreuliches Urteil für die Steuerpflichtigen. Entschieden wurde zu § 8c KStG, du hast es erwähnt, Philipp, in der alten Fassung, § 8c Absatz 1 Satz 1 KStG, der ja sagt, dass bei mehr als 50-prozentigen Eigentümerwechsel ein vollständiger Wegfall der Verlustvorträge passiert, also grundsätzlich. Es wird aber angenommen, dass diese Entscheidung, die hier getroffen worden ist, auch auf die Vorschrift in der neuen Fassung Anwendung finden kann, jedenfalls mit den entsprechenden Gründen, die hier genannt worden sind. Worum ging es? Wir hatten eine Körperschaft, die wiederum war an einer Personengesellschaft beteiligt und in der Personengesellschaft sind Verlustvorträge nach § 15a EStG aufgelaufen. Bei der Körperschaft gab es einen Eigentümerwechsel zu mehr als 50%. Also grundsätzlich war der Anwendungsbereich des § 8c eröffnet. Und die Frage war jetzt, wie weit dieser Anwendungsbereich reicht. Betrifft es nur die Verlustvorträge der Körperschaft oder auch die Verlustvorträge der entsprechenden Personengesellschaft nach § 15a EStG? So hat es die Verwaltung gesehen, auch in ihrem offiziellen BMF-Schreiben vom 4. Juli 2008. Der BFH hat dem aber jetzt eine Absage erteilt und gesagt, § 8c regelt nur, was bei Körperschaften passiert und nicht bei Personengesellschaftsbeteiligungen. Die sind insoweit ein eigenes Subjekt und damit die Fortgeltung der Verlustvorträge nach § 15a auch im Anwendungsfall des § 8c bei der beteiligten Körperschaft für rechtens erklärt.
Da sind wir mal gespannt, ob die Finanzverwaltung da jetzt reagiert und dann entsprechend auch das BMF-Schreiben aus 2008 dann abändert oder ja, zurücknimmt und ihre Verwaltungsauffassung dann auch entsprechend ändert. Aber wie du schon gesagt hast, für die Steuerpflicht natürlich ein extrem super schönes Urteil.
Das stimmt.
Ja, so kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Dann war es das bereits aus der Körperschaftssteuer. Wechseln wir zur Farbe Orange. Wir haben die Umsatzsteuer vor uns. Wir haben da auch wieder ein paar Themen mitgebracht. Den Start macht die Nathalie. Und zwar geht es hier um ein BFH-Urteil aus 2024. Am 10.01. ist das gekommen und jetzt vor kurzem erst veröffentlicht. Hier geht es um die Aufteilung von Hotelumsätzen nach den Steuersätzen.
Ja, für den einen oder anderen hat ja die Urlaubszeit begonnen und im letzten Monat fand ja auch die Europawahl statt. Und diese zwei Themen, Europarecht und Hotelübernachtung, bringt jetzt auch die Steuerwelt sozusagen zusammen. Wie viele von uns ja wissen, werden die inländischen Hotelübernachtungen mit dem ermäßigten Steuersatz von 7% fakturiert. Das ist unsere schöne nationale Vorschrift, der § 12 Absatz 2, die Nummer 11 im Umsatzsteuergesetz. Und wird zusätzlich zur Übernachtung eine Zusatzleistung ohne besonderes Entgelt angeboten, ist der Regelsteuersatz von 19% vorgesehen. Das ist quasi die Rückausnahme im Satz 2 der Nummer 11. Und es stellt sich jetzt die unionsrechtliche Frage, ob diese künstliche Aufteilung der Leistungen zur Ermittlung des Umsatzsteuersatzes in 7% und 19% mit dem EU-Recht vereinbar ist. Und der BFH hat hier dem EuGH drei verschiedene Fälle zum Aufteilungsgebot zur Entscheidung vorgelegt. Das ist einmal die Parkplatzgestellung durch das Hotel ohne besonderes Entgelt. Zum anderen das Frühstück, auf das man nicht verzichten kann. Und drittens die Fitnesscenter und Wellnesseinrichtungen, also der ganze Spa-Bereich und die WLAN-Nutzung ohne gesondert berechnetes Entgelt. Und wenn eine Zusatzleistung vereinbart ist, beispielsweise jetzt Frühstück oder Parkplatz, die man auswählen kann, also auch abwählen kann, führt dies ja zu einer selbstständigen Hauptleistung. Um diese Fälle soll es jetzt hier nicht gehen, sondern eben immer ganz konkret, wenn eben kein besonderes Entgelt hier angeboten ist. Noch als Hinweis für die Beratungspraxis, was macht man jetzt in den Fällen, bis das Ganze beim EuGH eben entschieden worden ist? Also gegenwärtig ist ja der Regelsteuersatz anzuwenden auf die strittigen unentgeltlichen Leistungen und entscheidet der EuGH jetzt zugunsten der Anwendung des ermäßigten Steuersatzes, stellt sich die Frage nach einer Korrektur aufgrund des unrichtigen Umsatzsteuerausweises nach § 14c Absatz 1 Umsatzsteuergesetz. Es könnte sich in diesen Fällen anbieten, zumindest bei Rechnungen an Privatpersonen, also Nichtunternehmer, ohne Umsatzsteuerausweis auf die Nebenleistungen auszustellen. Und das gibt auch das BMF-Schreiben zur Anwendung des unrichtigen Steuerausweises nach § 14c vom 27. Februar 2024 her. Dadurch könnten künftig Diskussionen über eine Rechnungskorrektur verhindert werden. Das hatten wir auch schon in der letzten Podcast-Folge mit dem neuen BMF-Schreiben zum 14c.
Genau. Da gibt es auch für alle Unternehmer dann wahrscheinlich den Hinweis, wenn jetzt ein Hotelbesuch ansteht, auch gerne mal auf die Rechnung gucken, ob das soweit alles richtig ausgewiesen ist und eventuell sogar mal eine Rechnungskorrektur anfordern, falls die neuen Urteile oder Beschlüsse hier nicht beachtet wurden. Kommen wir von den Hotelumsätzen zu einem weiteren Thema oder schönen Thema. Hier geht es um die Zuschüsse. Das ist auch so ein umsatzsteuerlicher Dauerbrenner, können wir fast sagen. Und hier geht es speziell um die Bedeutung des mit Zahlung verbundenen Zwecks vom BMF, das sich jetzt am 11.06.2024 geäußert hat, Frank.
Genau, also hier wurde der Umsatzsteueranwendungserlass geändert zum Thema Zuschüsse. Da geht es ja immer darum, haben wir jetzt einen echten Zuschuss ohne Umsatzsteuer oder haben wir ein Entgelt für eine Leistung? Und diese Abgrenzungsfrage ist in der Praxis häufig schwierig, insbesondere dann, wenn gefördert wird im öffentlichen Bereich. Kommt auch zwischen Firmen mal vor, aber Hauptanwendungsbereich ist der öffentliche Bereich, wo eben bestimmte Dinge gefördert werden sollen. Und hier sagt eben die Neufassung des Umsatzsteueranwendungserlasses, dass die Unterscheidung vor allen Dingen danach geht oder sich nach der Person des Bedachten beziehungsweise dem Förderungsziel richtet und dass man vor allen Dingen von einem echten Zuschuss dann ausgehen kann, also ohne Mehrwertsteuer, wenn die Förderung aus strukturpolitischen, volkswirtschaftlichen oder allgemeinpolitischen Gründen gewährt wird. Und man hat eben hier zwei neue Beispiele aufgenommen, um hier eine gewisse Unterscheidung in der Praxis zu erleichtern. Die Beispiele abgeleitet aus zwei BFH-Entscheidungen. Das Beispiel für ein Entgelt, also einem unechten Entgelt, ist die Förderung eines Sportvereins durch die Gemeinde. Und in dem ersten Fall muss eben der Sportverein die entsprechende Sporthalle, die überlassen wird, muss sie verwalten und auch entsprechende Hallenmieten einziehen, Mahn- und Vollstreckungswesen durchführen und der Gemeinde dann entsprechend zur Verfügung stellen. Und hier sagt man eben, dass die Grenze zum Leistungsaustausch überschritten wird, weil eben eine entsprechende Gegenleistung erbracht wird. Das Gegenbeispiel für einen echten Zuschuss ist, auch hier bekommt der Verein wieder die Sporthalle zur Nutzung überlassen, aber muss keine konkreten Betreiberleistungen erbringen, sondern schlicht die Überlassung zur langfristigen Eigennutzung. Und in dem Fall sagt man eben, hier handelt es sich um einen echten, nicht steuerbaren Zuschuss.
Ja, es ist immer super, wenn dann Beispiele entsprechend in den Umsatzsteueranwendungserlass aufgenommen werden. Wir hoffen natürlich, dass der Gesetzgeber auch in Zukunft hier nicht unbedingt geizt, weil die Beispiele können es im Zweifel dann auch ein bisschen vereinfachen und hier immer drauf aufpassen oder hier immer der Praxistipp, sobald man da eine Leistung oder eine Gegenleistung rein interpretieren kann, dann immer Vorsicht, wenn es um die Thematik unechter
und also je konkreter es wird in der Bestimmung dessen, was der Zuschussempfänger machen muss, desto riskanter wird es in Bezug auf die Mehrwertsteuer.
Genau, da muss man dann entsprechend detailliert in die Prüfung einsteigen, um dann Komplikationen im Nachgang zu vermeiden. Ja, und kommen wir dann zum prominentesten Umsatzsteuerthema des Jahres wahrscheinlich, die obligatorische E-Rechnung. Nathalie, du hast uns hier ein paar Ausführungen aus dem Entwurf eines Schreibens zur Einführung der obligatorischen E-Rechnung vom BMF mitgebracht.
Ja, durch das Wachstumschancengesetz hat der Gesetzgeber ja mit Wirkung zum 1. Januar 2025 die Einführung der verpflichteten E-Rechnung bei inländischen B2B-Umsätzen beschlossen. Und wesentliche Fragen zur Auslegung des neu gefassten Paragraphen 14 zur Rechnung sollen durch ein BMF-Schreiben geregelt werden, das für den Herbst angekündigt ist. Aufgrund der Relevanz für alle im Inland ansässigen Unternehmer hat das Bundesministerium der Finanzen das Schreiben zur Einführung einer obligatorischen elektronischen Rechnung bereits am 14. Juni in einer Entwurfsfassung veröffentlicht und hier alle um Stellungnahme gebeten. Zugleich können Unternehmen und Berater dem Entwurf erste wichtige Hinweise entnehmen, wie die Neuregelungen zu verstehen sind und welche Umsetzungsmaßnahmen sich hieraus bis zum Jahreswechsel ableiten lassen.
Ja, das ist absolute Pflichtlektüre für den Sommerurlaub. Die Bundesregierung wird die Sommerpause nutzen und hier dran feilen und so entsprechend sollte man sich dann auch entsprechend vorbereiten. Wenn dann irgendwann im dritten, vierten Quartal dann auch das finale BMF-Schreiben dann vom BMF veröffentlicht wird. Insofern hier gerne reinschauen und wenn man dann natürlich auch Stellung nehmen möchte, hat man dann entsprechend auch Zeit dazu. Ja, steigen wir nach der Umsatzsteuer mal im Verfahrensrecht ein. Hier gab es noch ein sehr interessantes BfH-Urteil, das uns der Frank mitgebracht hat. Hier geht es um die DSGVO im Bereich der Steuerverwaltung.
Richtig. Die Finanzverwaltung ist ja eine Institution, die persönliche Daten speichert und verarbeitet. Und nach der Datenschutzgrundverordnung hat man ja nach Artikel 15 ein Auskunftsrecht gegen den entsprechend Verantwortlichen für die Daten, welche Daten dort gespeichert sind und vorgehalten werden. Und dieses Auskunftsrecht, das hat nun der Kläger hier dazu benutzt oder wollte es dazu benutzen, um Einsicht in seine komplette Steuerakte zu bekommen. Ist jetzt erstmal eine ganz pfiffige Idee, weil außerhalb vom Strafverfahren gibt es diesen Anspruch ja nicht. Und er hat das also entsprechend beim Finanzamt beantragt. Das Finanzamt hat das erwartungsgemäß abgelehnt, hat durch die Vorinstanz auch Recht bekommen und der BfH hat das im Kern bestätigt, obwohl er das Verfahren nochmal ans Finanzgericht zurückverwiesen hat. Aber Kernsätze lassen sich aus der Entscheidung jetzt schon entnehmen. Im Grunde sagt der BfH, der Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung bietet jetzt kein Recht, keinen Anspruch auf die Gewährung von Akteneinsicht. Es sei denn, die Rechte aus der Einsicht der persönlichen Daten könnten nur dann wahrgenommen werden, wenn die dazu Verfügung zu stellenden Dokumente dazu notwendig sind. Das wird es, denke ich, in der Regel nicht sein. Umgekehrt kann sich das Finanzamt aber nicht darauf berufen und sagen, das ist alles zu kompliziert und umständlich, das alles rauszusuchen und rauszukopieren und man verweigert es schon deshalb. Nein, also man muss es schon, das Finanzamt muss schon entsprechend begründen. Aber wenn es ansonsten die persönlichen Daten zur Verfügung stellen kann, bietet eben der Auskunftsanspruch nach Artikel 15 keinen Anspruch auf die Gewährung von Akteneinsicht. Das kann man, glaube ich, aus der Entscheidung durchaus schon ableiten.
Ja, schade. Ein Versuch war es auf jeden Fall wert. Wäre natürlich ganz interessant gewesen, was das Finanzamt dann alles übereinsammelt. Aber ja, für die Finanzbeamten ist das natürlich eine erfreuliche Nachricht, weil die haben ohnehin schon relativ viel zu tun und das wäre natürlich dann auch nicht unbedingt weniger Arbeit, hätte das bedeutet. Dann kommen wir vom Bereich des Verfahrensrechts in den Bereich des internationalen Steuerrechts. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Da fangen wir an mit dem BMF-Schreiben vom 13.06.2024 und hier gibt es die Bekanntmachung der finalen Finanzkontenaustauschgesetz-Staatenaustauschliste für 2024, dann entsprechend zum Stichtag 30.09.2024. Da sind entsprechend die Staaten aufgelistet, mit denen ein Finanzkontenaustausch stattfindet. Das sind insgesamt 111 Staaten. Hier nur der Hinweis, gerne mal reinschauen, ob der Staat, mit dem man zu tun hat, hier draufsteht, das erschwert natürlich die Steuerhinterziehung extrem, die wir natürlich nicht empfehlen. Und insbesondere bei den Staaten wird es dann generell etwas schwieriger. Dann gehen wir direkt ins nächste BMF-Schreiben. Jetzt kommen wir zu zwei Blöcken des Steueroasenabwehrgesetzes. Da gibt es ein BMF-Schreiben vom 4.06.2024. Das thematisiert die Anwendung des 12 Steueroasenabwehrgesetzes. Das hatten wir auch schon mal vorgestellt in den letzten Podcast-Folgen. Hier wurde die Frist für den Stichtag 31.12.2022 schon mal verlängert und die wird jetzt per Dekret nochmal zum 31.12.2024 verlängert. Das heißt, diese Nachweispflichten kann man dann entsprechend bis Ende diesen Jahres dann erbringen, ohne dass hier Sanktionen drohen. Dann der zweite Punkt, der thematisiert wird, das ist das BMF-Schreiben vom 14.06.2024. Da geht es um die grundsätzliche Anwendung des Steueroasenabwehrgesetzes. Das ist ein etwas längeres Schreiben und den Entwurf hatten wir auch schon in den letzten Folgen vorgestellt. Das heißt, hier gibt es eigentlich nicht mehr viele neue Punkte, die zu thematisieren sind. Ich habe trotzdem nochmal ein paar positiv hervorzuhebende Punkte mitgebracht. Und zwar gibt es hier jetzt die Aufnahme einer regelmäßigen Überarbeitungspflicht, also vorher war von soll die Rede, jetzt ist ein Muss drin. Das heißt, hier wird regelmäßig ein Update erfolgen mit den nicht kooperativen Staaten. Das heißt, alles, was auf die EU-Blacklist genommen wird, das wird dann auch zeitnah vom BMF umgesetzt und muss auch umgesetzt werden. Das heißt, hier hat man keinen Kann mehr, sondern es muss erfolgen. Dann sind wir beim zweiten Punkt, der hervorzuheben ist. Das ist die Aufnahme von weiteren Erläuterungen hinsichtlich der nach § 7 Steueroasenabwehrgesetz betreffenden Beteiligungsverhältnisse. Wie gesagt, ich bin ein Fan von Beispielen. Hier wurden relativ viele Beispiele aufgenommen. Das heißt, das kann man sich im Zweifel nochmal zu Gemüte führen und ja, bekommt vielleicht ein paar Einblicke und ein paar Erleichterungen, die einem die tägliche Arbeit dann entsprechend auch ein bisschen erleichtern. Und der dritte Punkt, der noch hervorzuheben ist, ist eine Ausnahme, die jetzt bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. bei den Absetzungsbeträgen dann entsprechend gilt. Das heißt, wenn man ein Wirtschaftsgut angesetzt oder angeschafft hat oder hergestellt hat und das in Bezug mit einem auf der Blacklist stehenden Staat dann in Verbindung steht, dass hier das Abzugsverbot für den Betriebsausgabenabzug dann entsprechend nicht gilt, sofern denn die Anschaffung oder die Herstellung vor Aufnahme des Staates auf die Blacklist passiert ist. Und da wird aber auch nochmal deutlich Stellung genommen, dass das nicht für Dauerschuldverhältnisse gilt. Das heißt, laufende Dauerschuldverhältnisse, also Darlehensverträge mit irgendwelchen nicht kooperativen Staaten oder Einheiten in diesen Staaten, die sollte man regelmäßig überprüfen, weil dann entsprechend der Zinsabzug ja zu Problemen führen kann. Insofern hier auf jeden Fall mal reinschauen. Über den Sommer hat man ja grundsätzlich dann auch wieder ein bisschen Zeit. Das ist ein sehr ausführliches Schreiben. Mit den Beispielen macht es das eigentlich ganz schön. Und wie gesagt, es werden ein paar Erläuterungen gegeben, die einem die tägliche Arbeit dann entsprechend auch ein Stück weit erleichtern. Das letzte BMF-Schreiben, was ich jetzt im internationalen Teil noch dabei habe, ist vom 18.06. Hier geht es noch um die Verlängerung der Abgabefrist für die Feststellungserklärung nach 18 ASDG. Da wurde für das Feststellungsjahr 2022 die Frist von Amts wegen oder soll von Amts wegen auf den 31.10.2024 verlängert werden. Und das gilt für Beratende als auch für nicht beratende Steuerpflichtige. Insofern kann man sich dann das Kreuz entsprechend auf den 31.10.2024 setzen. Und um den ganzen internationalen Teil dann abzuschließen, habe ich noch ein BFH-Urteil vom 5.12.2023 mitgebracht. Das wurde jetzt im Mai veröffentlicht. Den Sachverhalt brauchen wir eigentlich nicht skizzieren, weil das, was eigentlich interessant ist in dem Urteil, das ist in einem Nebensatz gefallen. Und zwar hat hier der erste Senat seine Ansicht von 2023 bestätigt. Er hatte damals schon mal die Aussage getroffen, dass DBAs grundsätzlich statisch und eben nicht dynamisch auszulegen sind. Das heißt, dass spätere Änderungen des OECD-Kommentars für die Auslegung bereits bestehender DBAs keine Bedeutung haben sollen. Das BMF hat sich in seinem BMF-Schreiben vom 19.04.2023 für eine dynamische Auslegung entschieden oder stark gemacht. Und der erste Senat bleibt aber bei seiner Meinung, trotz des BMF-Schreibens, dass hier eine statische Auslegung stattfinden soll. Insofern in allen Streitfällen sollte man sich dieses Urteil auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass man entsprechend dann auch ja Argumentationsfutter hat, sofern das Finanzamt sich weiterhin auf die Meinung des BMF-Schreibens beruft. Ja, den fachlichen Teil haben wir abgeschlossen. Jetzt kommen wir noch zu unseren ulkigen Teilen, den Steuerknüppel und die Statistik des Monats. Der Steuerknüppel, der beschäftigt sich diesen Monat mit einer Reitlehrerin, die keine eigene Pferde hat, beziehungsweise nicht mit eigenen Pferden Reitstunden angeboten hat. Die Reitlehrerin war hier bei einem Verein entsprechend tätig, hat hier Stunden gegeben und durfte dafür die vereinseigenen Pferde und die Reithalle unentgeltlich nutzen. Hatte ihre Einkünfte als selbstständige Einkünfte entsprechend in der Steuererklärung deklariert und ist auch davon ausgegangen, dass sie selbstständig tätig ist. Das heißt, Rentenbeiträge wurden grundsätzlich nicht abgeführt. Jetzt wurde bei dem Reitverein eine Prüfung der deutschen Rentenversicherung durchgeführt und die sind relativ schnell auf das Thema der Reitlehrerin gestoßen und haben dann gesehen, dass die eben keine eigenen Pferde hat. Ja, auch das Vereinsgelände nutzen durfte und auf der Homepage wurde unter anderem dann auch beworben, dass unsere Reitlehrerin hier Reitstunden anbietet. Und die Deutsche Rentenversicherung ist schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass die Reitlehrerin hier gar kein unternehmerisches Risiko mehr trägt und in dem Sinne dann auch abhängig beschäftigt ist. Das heißt, ja, unschöne Nachricht dann für die Reitlehrerin. Es gab eine Beitragsnachforderung, beziehungsweise unschöne Nachricht für den Reitverein, dass hier eine abhängige Beschäftigung vorliegt. Es wurden ja Rentenbeiträge nachgefordert, was natürlich immer ein unschönes Thema ist. Und ja, das zeigt uns dann auch wieder, dass hier extrem aufgepasst werden muss, was dann entsprechend dann vereinbart wird. Insbesondere hier bei den Übungsleitertätigkeiten noch den Hinweis auf den freien Mitarbeitervertrag Übungsleiter Sport. Den hätte man abschließen können. Das wurde hier in dem Fall nicht gemacht und das hat auch der Deutschen Rentenversicherung in die Karten gespielt. Und auch die Reitlehrerin hat keine eigenen Rechnungen geschrieben, was natürlich immer problematisch ist. Da sollte man dann entsprechend aufpassen, dass man dann als Selbstständiger auch Rechnungen schreibt.
Also auf den Punkt gebracht, kein Pferd, keine Rentenversicherungsfreiheit.
Man sollte da auf jeden Fall aufpassen. Also im Zweifel ein eigenes Pferd holen, mit dem man dann auch trainiert. Also das hast du ganz gut zusammengefasst. Ja, das war der Steuerknüppel des Monats mit unseren Reitpferden. Jetzt kommen wir noch zur Statistik des Monats. Da haben wir jetzt dieses Mal, das ist, glaube ich, das erste Mal, seit wir die eingeführt haben, keine steuerliche Statistik. Wir haben gedacht, weil die EM jetzt läuft und die EM im eigenen Land ist ja schon was Besonderes, suchen wir uns doch mal die Gruppengegner von Deutschland raus. Das war Ungarn, die Schweiz, Schottland und, um die Gruppe zu vervollständigen, eben Deutschland. Und dann haben wir uns mal ein paar Kategorien rausgesucht, wo die entsprechenden Mannschaften oder Länder schon Europameister sind. Ja, und da fangen wir mit Ungarn an. Ungarn ist Europameister der Thermalquellen. Die haben insgesamt fast 1300 Stück landesweit. Das heißt, da lässt sich wohl ganz gut entspannen, wie ich gehört habe oder auch probiert habe. Die haben auch ganz guten Rotwein. Das heißt, in so einer Thermalquelle kann man dann schon ganz gut abhängen. Die Schweiz, standesgemäß, das hätte ich auch mehr oder weniger erwartet, die haben die meisten Millionäre europaweit mit 16,4%. Da hängt Deutschland ganz schön hinterher mit nur 3,6%. Schottland fand ich somit am spannendsten. Die haben sogar einen Weltmeistertitel in der Kategorie eingeheimst. Die haben den kürzesten Linienflug der Welt. Der geht vom Festland auf die Orkney-Inseln und der dauert insgesamt 90 Sekunden. Kann man wahrscheinlich auch laufen, wenn da keine Meerenge dazwischen wäre oder mal Ebbe ist. Genau, Deutschland finde ich fast schon peinlich. Deutschland ist Europameister im Ausgeben für Drucker und Kopierer. Das heißt, die Drucker- und Kopiererkosten sind europaweit am höchsten mit 2,60 Euro. Der zweite Platz ist da schon abgeschlagen. Das ist der Achtelfinalgegner Dänemark mit 1,40 Euro. Schon ziemlich schwach. Und um das Ganze noch abzurunden, weil bei der Europameisterschaft wird ja relativ viel Bier getrunken. Die Deutschen sind hier kein Europameister geworden, weil da hatten wir es auch schon mal in der letzten Statistik. Hier werden nur 92 Liter pro Kopf getrunken und hier schlagen uns die Tschechen mit 136 Litern pro Kopf pro Jahr. Das ist dann nochmal ein deutlicher Unterschied. Ich bin mal gespannt, ob die Europameisterschaft mit den Bierpreisen von 7 Euro der halbe Liter dazu führen, dass da, sag ich mal, die Distanz oder die Differenz ein Stück weit aufgeholt wird. Ja, das war unsere EM-Statistik oder unsere Statistik des Monats Juli. Und dann haben wir es auch für heute soweit geschafft. Dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr übrig, als mich bei den Zuhörern und Zuhörerinnen bedanken. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei unserem Podcast des Monats Juli. Bei der nächsten Folge werden wir dann auch unseren EM-Tipp-Sieger verkünden. Mal schauen, wer dann Europameister geworden ist. Das wird dann auch zeitnah erfolgen und der Preis wird dann auch zeitnah verschickt werden. Da auf jeden Fall schon mal besten Dank für die Teilnahme. Und dann bedanke ich mich noch bei unseren Mitstreitern. Da gucke ich erst nach links. Nathalie, schön, dass du wieder dabei warst.
Danke für die Einladung, Philipp.
Ja, immer gerne. Und Frank, dir natürlich hoch anzurechnen, mit Heuschnupfen sich hier in den Keller zu setzen. Schön, dass auch du wieder dabei warst.
Ja, Keller ist ja angenehm, aber wie immer gerne, Philipp.
Ja, trotzdem, Heuschnupfen ist nie angenehm, auch nicht im Keller. Genau, und dann ja, hoffe ich, dass wir uns wieder hören, beziehungsweise Sie wieder einschalten, wenn es dann im August wieder heißt, zur August-Folge, dann nach der Sommerpause, zur neuen Folge von Text Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schöne und Partner.